Wir haben über den Sommer eine Predigtreihe, die nennt sich Nebenrollen.
Vielleicht kannst du mal, Marc, genau, die Nebenrollen der Bibel. Entschuldigung. Und wir sind heute beim Der Anständige. Wir wollen verschiedene Personen betrachten, die in der Bibel vorkommen und die, sage ich mal, nicht unbedingt eine Hauptrolle bekleiden. Also nicht unbedingt Leute, die Leute, die man im Kindergottesdienst behandelt, nicht die, die man so mal erkennen müsste, sondern vielleicht auch die, die so ein bisschen eher eine Nebenrolle spielen. Und wir haben bewusst nicht direkt die echten Namen genommen, sondern haben versucht, so einen Charakterzug den mal zu geben. Und heute sind wir bei dem Anständigen. Mal Frage an euch. Wer könnte der Anständige der Bibel sein? Der vielleicht eine Nebenrolle spielt und den man vielleicht betiteln könnte mit dem Anständigen. Fallen da euch Leute ein? Mose? Josef? Okay. Kleiner Tipp, der ist es nicht, aber der kommt heute noch vor. Ja, anständig zu sein ist, glaube ich, jetzt nicht das Verb, wo man sagt, so möchte ich gelten. Ich möchte als anständig gelten. Ich möchte, das soll das Erste sein, was man an mir sieht. Aber ich glaube, diesen Mann, den wir heute betrachten wollen, es geht um Boas. Dieser Mann, der zeigt, dass diese Anständigkeit, wirst schon sehen, dass die doch eine Sache hat, die vielleicht ansteckend ist. Boas kennt man aus dem Buch Ruth. Und es ist an sich schon recht ungewöhnlich, weil normal, wenn man in der damaligen Zeit eine Szene nimmt oder eine Geschichte betrachtet, war eigentlich recht immer klar, wer die Hauptrolle und die Nebenrolle hat. Es war immer recht klar, Hauptrolle hat der Mann und die Frauen haben die Nebenrollen. Und so ist es echt erstaunlich, dass es in der Bibel ein Buch gibt, was sogar einen Frauennamen hat, weil die Ruth die Hauptperson hat. Und somit rutscht da der Mann in die Nebenrolle, der Boas. Es ist eine jüdische Liebesgeschichte. Also es wird heute ein bisschen romantisch werden. Wer zu zweit da ist, kann sich ja über die Predigt in den Arm nehmen oder sonst was. Aber wie gesagt, also ich erzähle heute eine jüdische Liebesgeschichte. Zur Geschichte kurz. Es fängt an mit Naomi und sie ist, kommt aus Israel, hat dort auch geheiratet und die sind aber ausgewandert. Haben alles, ihren Besitz, ihre Felder, was sie hatten, verkauft und sind nach Moab ausgewandert. Dort bekommen sie zwei Söhne, sind glücklich, alles scheint super zu gehen. Doch dann gibt es eine Hungersnot und ich weiß nicht wieso, aber die Männer sterben und die Frauen, also zumindest die Naomi und ihre beiden Schwiegertöchter, weil ihre Söhne geheiratet haben, die überleben das Ganze und die Männer sterben. Und die Naomi sagt, ich habe hier nichts mehr, was mich hält, ich gehe zurück nach Israel. Und die Ruth, was eher ein bisschen komisch wirkt, die ja eigentlich eine Moabiterin ist, die ist keine Jüdin, die geht eben mit ihrer Schwiegermutter ins Ausland mit nach Israel. Und dort haben sie aber erstmal nichts. Wie gesagt, sie haben alles verkauft, sind Witwen, haben jetzt keine Rechte und sind da und wissen nicht, was sollen sie jetzt machen. Die Ruth fängt an, auf dem Feld die Reste einzusammeln an Ähren, die Schnitter da liegen gelassen haben. Also man muss sich so vorstellen, da hast du ein Getreidefeld und da sind die Arbeiter und die schneiden eben das ganze Getreide ab und nehmen das in Bündeln mit, um sie dann mitzunehmen. Und das, was sie fallen lassen, was übrig bleibt, was irgendwie, wo sie nicht jeden einzelnen Halm mitnehmen, da war es damals öfters so, dass arme Leute dort dann hingegangen sind und sich ganz einzeln die einzelnen Gräser und Halme aufgelesen haben. Eine sehr mühevolle Arbeit. Ich weiß nicht, wie viel man dafür braucht, um ein bisschen Mehl davon zu bekommen, um sich ein Brot zu backen. Und das hat die Ruth also gemacht. Und sie sieht oder lernt den Besitzer kennen. Der ist da. Ich weiß nicht, wieso der an diesem Tag aufs Feld kommt. An sich, der hat ja bestimmt auch vieles anderes zu tun und muss jetzt nicht auf dem Feld rumhängen. Aber der Boas, der Besitzer, kommt und die sehen sich und irgendwie funkt es da schon ein bisschen. Also irgendwie fängt es da schon an, dass der Boas sieht, ah, was ist denn das für eine? Und dann guckt er ein bisschen. Ich meine, ich weiß nicht, vielleicht kann der ein oder andere sich zurückerinnern, als er sich mal irgendwie auf den ersten Blick verliebt hat, wenn man ihn sieht und denkt, oh, das ist aber jemand, da schaut man gleich zweimal hin. Und es hat auch gemacht und hat nachgefragt, wer ist das denn? Ah, wer, und bekommt dann langsam mit, wer das ist und sagt dann auch seinen Leuten hier, ihr könnt ruhig auch mal ein bisschen mehr fallen lassen. Also das ist gar nicht schlimm, aber wehe, jemand tut der was. Also das kann man schon als Flirten bezeichnen, würde ich sagen. Und das bekommt die Ruth ja auch nicht mit und kommt nach Hause und erzählt, hier, mir ist was ganz Krasses passiert. Da war so ein Typ, der ist Boas und der hat mich voll gut behandelt und so. Und die Naomi merkt, oh, der Boas, das ist ein Verwandter. Und ich meine, bei uns würden da jetzt gleich die Alarmglocken hochgehen. Oh, in der Verwandtschaft ist das alles ein bisschen schwieriger. Aber damals war in der Verwandtschaft das doch noch ein bisschen anders, dass man eher in der Verwandtschaft neu geheiratet hat, als außerhalb sich was zu suchen. Und die beiden Frauen machen den Plan, dass sie irgendwie den Boas bekommen wollen, dass die Ruth den Boas für sich erobern will. Und das macht sie auf eine recht raffinierte Art und Weise. Also, müsst ihr vorstellen, es ist Nacht, alle schlafen und die Ruth schleicht sich heimlich in das Lager, wo der Boas schläft. Also der hat da irgendwo unter freiem Himmel geschlafen und sie schleicht sich dahin. Und was macht sie? Sie schlupft unter die Decke vom Boas. Und ich weiß nicht, an die Männer von euch, wie es euch gehen würde, wenn eine Frau, der ihr noch schöne Augen am Tag davor gemacht hat, plötzlich in eurem Bett dann liegt. Es gibt Schlimmeres, würde ich sagen. Auf jeden Fall, was in dieser Nacht passiert, das kann man auch ein bisschen eurer Fantasie überlassen. Aber ein wichtiges Zeichen war da noch dabei. In der jüdischen Tradition war die Bettdecke und überhaupt der Akt, wenn Mann und Frau unter dieser Decke sind, ein Symbol davon, dass Gott sie segnet. Also dieses Bettlaken, das galt irgendwie als das, dass Gott wie auf den drauf ist, was das segnet und was einen Rahmen auch absteckt. Dass es nicht einfach mal eine kurze Nummer ist, sondern dass das ein Rahmen ist, den Gott segnen will und was auch eine Art Bund ist. Man kann also sogar sagen, dass die Ruth hier dem Boas einen Heiratsantrag gemacht hat. Also ganz untypisch macht die Frau hier dem Mann einen Heiratsantrag und konfrontiert ihn damit in seinem Bett. Spannende Sache. Und der Boas sagt, alles klar, weil genau, und jetzt kommen wir nämlich zum Punkt. Boas könnte sagen, okay, es war eine ganz nette Nacht, aber muss das mehr sein? Muss das mehr sein? Ist da, muss ich jetzt mehr machen? Und ich lese ab jetzt die nächste Szene, das ist in Ruth 4. Weil Boas ging weiter und hatte sich erkundigt über sie. Und damals war es so, dass die verwitwet waren, dass man die ein Gebiet gehabt hatten, also dieses Feld, dass dieses losgelöst werden konnte. Und mit diesem Loslösen, also dieses Kaufen von diesem Feld, würde man auch das Recht oder die Pflicht kaufen, eben für Ruth auch zu sorgen. Boas ging zum Stadttor und setzte sich dorthin. Als der andere Loskäufer, da ist nämlich der Fall, dass es nicht nur Boas das konnte, weil er Verwandtschaft war, sondern da ging es in der Reihenfolge, dass die Person, die am nächsten verwandt war, dass die das erste Recht hatte. Und dieser Mann, der ihm das erste Recht hatte, der wird hier auch nicht näher erläutert. Der heißt einfach Loskäufer. Der hat keinen Namen, den können wir auch Max Mustermann nennen, der ist einfach irgendein Typ. Und als der andere, der Max Mustermann, von dem er gesprochen hatte, vorbeilief, rief Boas zu ihm, komm da rüber und setz dich zu mir. Und der Mann kam und setzte sich zu Boas. Dann holte Boas 10 weitere Männer von den Ältesten der Stadt und bat sie ebenfalls Platz zu nehmen. Also setzten sie sich dazu. Boas sagte zu Max Mustermann, der Familie, Naomi, die aus Moab zurückgekehrt ist, will das Land unseres Verwandten Elimelech verkaufen. Ich dachte, ich sollte dir das sagen und dir einen Vorschlag machen, wenn du das Land auslösen willst.
dann kaufe es jetzt in der Gegenwart der Ältesten meines Volkes und aller, die hier sitzen. Wenn du jedoch nicht auslösen willst, dann lass es mich wissen, denn es gibt keinen anderen Loskäufer außer dir und ich bin erst nach dir an der Reihe. Der Mann antwortete, gut, ich werde auslösen. Da sagte Boas zu ihm, wenn du das Land von Naomi kaufst, erwirbst du damit auch Ruth, die moabitische Witwe, und musst sie heiraten, damit ihrem verstorbenen Mann ein Erbe für das Land geboren wird. Dann kann ich es nicht auslösen, sagte der Max Mustermann, denn damit würde ich meinen eigenen Besitz gefährden. Übernimm du mein Loskaufrecht, ich kann das Land nicht auslösen. Bei einem Loskauf- oder Tauschgeschäft war es damals üblich, das eine Sandale auszuziehen und dem Handelspartner zu geben. Das war die öffentliche Bestätigung für den Vertragsabschluss. Der Max Mustermann der Familie zog also seine Sandale aus und sagte zu Boas, kauf du das Land. Darauf sagte Boas zu den Ältesten und zu allen anderen anwesenden Leuten, ihr seid Zeugen, dass ich heute den gesamten Besitz Elimelechs, Kilions und Machlons von Naomi gekauft habe. Zusammen mit dem Land habe ich Ruth erworben, die moabitische Witwe von Machlon. Sie soll meine Frau werden. Diese ganze Liebesgeschichte mit Ruth hat also einen Rattenschwanz. Und der ist nicht klein. Der Rattenschwanz bedeutet, man muss eben das Land dazu kaufen. Also man kann sie nicht einfach nur heiraten, sondern muss auch noch was kaufen. Punkt 1. Punkt 2, hat man auch dann die Pflicht, wenn man sie geheiratet hat, dass man ihr einen Sohn schenkt oder es zumindest versucht. Und dass dieser Sohn, und das ist Punkt 4, dass dieser Sohn nicht der eigene Erbe wird, sondern der Erbe, der in dieser Familie drin ist. Also in der Familie von Naomi würde das der Erbe sein. Also alles, dieses Land und alles, was man kauft, wird dann nicht das von Boas und in seiner Linie sein, sondern dieses Land würde in diese Erbfolge von Naomi und dem Sohn kommen. Und das ist, für uns klingt das vielleicht als nicht so dramatisch, das war damals ein ganz schöner Hammer. Weil das, was du vererben kannst, das waren deine Sicherheiten. Das war das, wenn du alt bist, das sind deine Nachkommen, die für dich sorgen mit dem Kapital, was sie haben. Nicht du hast, sondern was sie haben. Und da ist auch gar nicht unverständlich, dass der Max Mustermann in der Geschichte sagt, also ein Feld kaufen für recht günstig, das finde ich super. Aber dass ich das nicht weiter vererben kann und dass ich wen heiraten muss, das kann ich nicht machen. Ich habe zwei Fragen, die ich euch heute stellen will. Und die erste Frage ist, bist du eher ein Boas oder ein Max Mustermann? Der Max Mustermann, der sieht seine Chance und sagt, oh, ein Feld, das möchte ich haben und ich kann meinen Gewinn vermehren. Er bekommt Stielaugen und sagt, oh, ich kann meinen Gewinn maximieren, super, das will ich machen. Und hat aber das Kleingedruckte erstmal nicht gelesen. Mir ging das mal so, wir waren, wo ich 18 war, mit ein paar Freunden im Urlaub und haben wir eine Busreise gemacht. Und dann kamen wir da zu diesem Busterminal und haben die gesagt, ah super, wenn ihr mit dieser Busgesellschaft fahrt, dann habe ich ein unglaubliches Angebot für euch. Und zwar könnt ihr kostenlos unsere VIP-Lounge nutzen, da könnt ihr diese Goldcard nehmen hier, könnt da kostenlos rein und könnt bestellen, was ihr wollt und essen, was ihr wollt. Und wir als 18-Jährige, die sich alles halt selbst gekauft haben, und so, oh, das ist doch das beste Angebot. Also haben wir auch nicht länger nachgefragt, rein damit, haben uns den Tag da vollgestopft mit allem, was ging und bestellt, was ging und haben in dieser VIP-Lounge ganz viel Zeit verbracht. Und irgendwann, ja, kam dann eine Rechnung. Weil das Kleingedruckte war, dass nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt das kostenlos war. Und das Kleingedruckte war, dass danach alles bezahlt werden musste. Also ich meine, die Rechnung, die wir hatten, die war jetzt nicht riesig, riesig groß für das, was wir gegessen haben, aber trotzdem haben wir das nicht einberechnet gehabt. Wir waren vielleicht ähnlich wie der Max Mustermann, hatten Stielaugen, geil, kostenloses Essen, VIP-Lounge, Goldkarte, super. Und haben nicht gelesen, was noch da mit dazugehört. Wenn wir es gewusst hätten, dass da noch ein Haken dran ist, hätten wir wahrscheinlich gesagt, nee, dann wollen wir das nicht machen. Wenn da noch ein Haken dran ist, dann will ich das nicht. Der Max Mustermann macht einen Rückzieher, weil es für ihn keinen Vorteil gibt. Er sieht nicht, dass die Ruth vielleicht in Not ist und jemanden braucht, der sie auslöst, der sie heiratet, der sie erbar macht. Er sieht seinen Gewinn, seinen Vorteil, seine Arbeit. Und er erkennt vielleicht gar nicht, welchen Schatz die Ruth ist. Er sieht seine Verantwortung, die er hat, als nächster Verwandter, sieht er sie nicht. Und sie schaut nur darauf, was er will und was ihm Gewinn bringt. Der Boas hingegen, der hat einen Blick für Verantwortung. Der hat mit ihr jetzt schon eine Nacht verbracht, also sagt er, jetzt gehe ich auch weiter und nimm den ganzen Rattenschwanz mit. Ich gehe weiter, weil es anständig ist, weil es verantwortlich ist. Ich weiß nicht, wie wir das so machen, ob wir Dinge, die wir tun, danach entscheiden, ob es uns was bringt oder ob es uns nichts bringt. Zum Beispiel, wir haben eigentlich nichts davon, unseren Müll in den Mülleimer zu schmeißen, wenn wir unterwegs sind. Ist doch egal. Wir haben keinen Vorteil davon, wenn der Mülleimer liegt. Wir können auch irgendwo hinschmeißen. Überhaupt auch die Umwelt, dass wir Auto fahren, dass wir Fleisch, richtig viel Fleisch essen, dass wir fliegen und sonst was alles machen. Wir können das ja machen. Kein Problem. Ob meine Kleidung fair ist oder nicht, ob da andere für leiden müssen oder sonst was, das kann mir doch egal sein. Sind wir da ein Max Mustermann, der eher schaut, wo komme ich zuerst? Wo kann ich meinen Gewinn maximieren? Wo kann ich zu meinem Recht kommen? Oder sehe ich vielleicht auch andere? Ein nettes Wort an der Kasse, das bringt mir ja nichts. Das bringt mir gar nichts. Jemanden, der da an der Kasse sitzt, noch einen schönen Tag zu wünschen. Es bringt mir auch eigentlich nichts, keine Ahnung, hier in der Gemeinde dafür zu sorgen, dass das ordentlich ist, weil es wird ja irgendwann sauber gemacht hier. Aber ich glaube, an dem Punkt entscheidet, ja, gibt es einen großen Unterschied zwischen einem Boas und einem Max Mustermann, wie wir uns gegenseitig verhalten, ob wir nur darauf achten, was zu unserem Vorteil ist oder was nicht. Die Ruth wird schwanger. Sie heiraten, sie wird schwanger und es wird Obed geboren. Und Obed wird der Opa von König David. Und König David ist in der Vorfahre von Josef, der Vater von Jesus. Gott schreibt hier Geschichte. Aber das Krasse ist, in dieser Liste von Namen taucht Boas nicht auf. In dieser Liste ist Boas nicht der genannt wird, weil er was Gutes getan hat, weil er jemanden geehrt hat, weil er jemanden geheiratet hat, sondern er fällt darunter. Er ist eine Nebenrolle. Er ist jemand, der da nicht wichtig ist, der nicht in dieser Erbfolge drin ist. Gott nutzt Boase. Gott nutzt Leute, die still sind, die unsichtbar sind, die man gar nicht so sieht, die gar nicht groß wo Namen stehen. Und Gott nutzt Nebenpersonen, die treu sind und die anständig sind. Wo es einfach nötig ist, anständig zu sein und zu sagen, was ist dran, wo kann ich hier Verantwortung übernehmen. Wir wollen heute gemeinsam das Abendmahl feiern. Und beim Abendmahl geht es ja um Gott und mich. Auch eine Liebesbeziehung von dir und Gott. Eine Beziehung von zwei Leuten, die zueinander gefunden haben. Und ich meine, wir kennen bestimmt viele romantische Filme aus Hollywood, wo uns ja manche Liebesgeschichten auch so ein bisschen ja, als Ideal vorgestellt werden. Und da hat man zwei Leute, da knistert es. Und man kann sich auch gut vorstellen, dass man die Geschichte von Ruth und Boas verfilmen könnte, wie die beiden zusammenfinden und das ganz spannend ist. Und zum Schluss ist alles super. Und alles ist toll. Die haben ihren Sohn geboren und alles ist schön und ist top. Alles ist gut. Ich glaube, wenn wir das vergleichen mit unserer Beziehung zu Gott, gibt es ein paar Parallelen. Auch unsere Beziehung zu Gott ist vielleicht spannend. Hat spannend angefangen. Ich weiß nicht, wann es bei dir war, als du Gott kennengelernt hast. Ob es auch geknistert hat. Ob du vielleicht auch gesagt hast, auch gemerkt hast, oh Gott, Da fühle ich was. Ich spüre, wie du mich umarmst. Ich spüre, dass du mir Gutes tust. Ich spüre, und das ist schön. Das ist gut. Und vielleicht hast du dich entschieden zu sagen, Gott, ja, diesem Gott will ich folgen. in diese tolle Liebesbeziehung will ich investieren, will ich reingehen und sagen, ja, Gott, mit dir möchte ich leben. Und ähnlich wie in der Geschichte ist Gott der, der uns befreit, ja, die Ruth befreit, und genauso hat uns Gott befreit. Aus Schuld, Scham, Ängsten, um gemeinsam da die Beziehung einzugehen. Aber hier ist auch wieder die Frage, sind wir an der Beziehung Typ Boas interessiert oder an der Beziehung Typ Mustermann? Der eine, der sagt, was bringt der Glaube mir? Was bringt mir das, an Gott dran zu bleiben? Was bringt mir das, dass ich bete, dass ich in die Gemeinde gehe, dass ich Bibel lese, dass ich christlich lebe, mich an ein paar Regeln halte? Was bringt mir das? Ich habe vor kurzem mit einem Jugendlichen gesprochen, der gesagt hat, ja, ach, mit dem Glauben, das weiß ich nicht, ist gerade nicht so Thema, ist gerade nicht so das Ding. Und ich glaube, das geht vielen so, dass man sagt, es gibt Phasen, wo alles top ist, wo man denkt, an Gott bin ich nah dran, und dann gibt es wieder Phasen, wo man sagt, weiß ich nicht, gerade bringt es mir wenig. Ich habe mehr Frust, ich höre von Gott nicht, dass er mit mir spricht. Ich habe da irgendwie dieses Verhältnis, was es mich kostet, was es mir bringt, ist nicht ausgewogen. Vielleicht kennen wir solche Zeiten, vielleicht kennt ihr solche Zeiten. Und da ist die Frage, was machen wir? Investieren wir in die Beziehung zu Gott, nehmen einen möglichen Rattenschwanz auf sich, aber was heißt, dass wir uns aufnehmen zu sagen, ja, ich bleibe treu dran, ich bleibe an Gott dran und gehe auch weiter. Ich übernehme Verantwortung für die Entscheidung, die ich damals getroffen habe, dass ich mit Gott leben will. Im Abendmahl wollen wir das feiern, zu sagen, Gott, ich sage dir, dass ich dich liebe. Diese Liebesbeziehung auszudrücken. Es gibt das Bild, dass Jesus für die Sünder stirbt. Und es gibt auch die Bibelstelle, wo es heißt, dass Jesus für uns starb, auch noch zu dem Punkt, wo wir Feinde waren. Jesus ist nicht aus Mitleid für uns gestorben. Jesus ist nicht aus Pflichtbewusstsein gestorben, sondern er starb, weil er sich verliebt hat. In dich, in mich. Eine andere Liebe, die wir vielleicht kennen, aber das ist aus Liebe passiert. Das ist nicht, weil er es musste, sondern weil er nicht anders konnte. Weil er gesagt hat, du bist es wert. Du bringst in mir was zum Schwingen. Ich will nicht ohne dich leben. Ich will mit dir leben. Das Abendmahl ist die Möglichkeit, zu sagen, darauf zu antworten. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal von Gott ein Ich liebe dich gehört hast. Das Abendmahl ist das essbare und trinkbare Ich liebe dich. Das erfahrbare. Und das ist der Ort, wo wir Gott antworten können. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal Gott eine richtig ehrliche Liebeserklärung gemacht hast. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal deiner Frau oder deinem Mann oder jemand anders eine ehrliche Liebeserklärung gemacht hast. Aber lass uns doch die Zeit, wenn wir jetzt Abendmahl feiern, nutzen, um Gott zu sagen, was er uns bedeutet. Um Gott zu sagen, ja, wie ihr fühlt und was ihr mit ihm wollt. Wir machen das bei uns meistens so, die Marin hat es vorher schon kurz mal skizziert, dass wir hier vorne werden wir singen. Wir haben Lieder, die das ebenfalls zum Ausdruck bringen, wo wir gemeinsam beten, singen, beten. Und parallel sind hinten diese zwei roten Tischen. Und da nach und nach machen wir immer so Runden mit so ungefähr 6 Leuten, wo ihr hinkommen könnt und wo wir in einem kleinen Rahmen zusammen Abendmahl feiern. Also die beiden Sachen, singen und loben und das Abendmahl feiern und dort unserem Gott begegnen. Ich bete noch und Marion wird dann da hinten sein und ich bin dann da rechts. Gott, ich danke dir so sehr, dass du uns liebst. Das sind so einfache Worte, wo wir oft gar nicht wirklich verstehen können, was das bedeutet, dass du uns liebst. Ich möchte dich bitten, dass du uns das immer wieder wirklich auch erfahrbar und spürbar machst, was es heißt, dass wir deine Liebe haben und dass es eine Liebe ist, die weitergeht als irgendeine romantische Vorstellung, die in die Pflicht geht, die Verantwortung übernimmt. Und ich will dich bitten, dass du uns das lernen lernst, dass wir Verantwortung übernehmen, dass wir uns vielleicht an Boas ein Beispiel nehmen, dass wir lernen können, wie wir so leben können, dass wir Verantwortung da übernehmen, wo du uns hingestellt hast. Dass du uns nutzt, auch wenn es keine großen Aufgaben sind, wenn es keine riesengroßen Sachen sind, wo wir vielleicht nicht mal gesehen werden, wo nie jemand erfahren würde, was wir Gutes getan haben. Dass du uns dort so einen kleinen Schubs gibst und uns lernst, dort treu zu sein. Weil du der Grund bist, weil du der bist, der zu